Und daher braucht es auch diese Menschen, sowas wie für jeden Spitzensportler einen Trainer oder einen ganzen Stab an Trainerinnen und Coaches. Und das können auch interne Leute sein. Also Führung ist kein Einzelsport mehr, schon lange nicht mehr, sondern ein Teamsport, wie nennen das Shared oder Distributed Leadership. Je mehr führt in der Organisation, desto eher haben wir Chance, das alles hinzukriegen.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness. Über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories und das aus dem Sportbusiness, aber auch aus dem anliegenden, angrenzenden Business. Und heute haben wir genau diese Kombination hier zu Gast. Ich freue mich riesig, dass der Lothar sogar schon das zweite Mal hier ist, denn wir haben uns in München getroffen beim Kongress von der ESB, Sportmarke Medien, und ich hatte mir ganz schnell zu einem Statement in unser kleines Podcast-Studio dort geholt. Und das freut mich sehr, dass du das damals mitgemacht hast. Und da haben wir uns kennengelernt und haben sehr schnell gemerkt, das resoniert. Und das sind ähnliche Themen und das ist eine ganz spezielle Art, wie du damit umgehst, wie ihr damit umgeht. Ihr sitzt in einer wunderschönen Stadt, nämlich in Wien. Und da habe ich gedacht, also das müssen wir einfach machen, Lothar. Da müssen wir uns nochmal unterhalten über diese Themen. Das müssen wir hier im Podcast machen. Und deswegen freue ich mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen. Moin aus Hamburg nach Wien. Lothar Wenzel, grüß dich.
Hallo Stefan, freut mich sehr und liebe Grüße in eine andere wunderschöne Stadt nach Hamburg.
Ah, sehr schön, genau das mag ich. Ich habe gesagt, was ihr macht, beziehungsweise das ein paar Themen angesprochen. Du bist Owner und CEO von Train Consulting, das schon seit 2003 mit Sitz in Wien. Du erzählst mir nachher vielleicht ein bisschen was dazu. Aber wir wollen wie immer einmal damit starten, dass wir ein bisschen was von dir erfahren wollen, dass wir einmal hören wollen, wer bist du eigentlich, wie bist du in diese Rolle gekommen und was hat das mit Sport zu tun? Also Lothar, vielleicht magst du mal ein bisschen was über dich erzählen.
Ja, sehr gern. Ja, Sport ist eigentlich in meiner DNA irgendwie implantiert, wobei es gar nicht aus der Familie kommt, aber war immer schon ein sehr aufgewecktes Kind, konnte mich nicht ruhig halten, ist bis heute so im Übrigen. Und bin eigentlich sehr generalistisch unterwegs, weil ich komme einerseits aus dem Sport, also selber Tennis gespielt, lange, lange Jahre Tennisschule gehabt und andererseits auch aus der Kunst, also aus der Musik. Und dann bin ich so dazwischen wahrscheinlich gelandet in der Beratung mittlerweile von Organisationen zum Thema alles das, was tiefe Veränderung braucht, bei uns als Menschen, aber natürlich auch als Organisationen. Und das ist wahrscheinlich auch die Verbindung zwischen diesen Welten. Und tiefe Veränderung geht immer ja nur über den Körper und dann landet man dann eh wieder beim Sport und bei der Musik zum Beispiel. Und das ist das eigentlich, was mich beschäftigt. Wie verändern wir die Welt und die Menschen da drin so, dass sie Organisationen gestalten können, dass sie tiefe Veränderungen können, und das ist ja in Zeiten wie diesen, muss ich wahrscheinlich gar nicht mehr dazu sagen, was ich mit Veränderung meine, dieser Welt in irgendeiner Form gerecht zu werden. Und zum Sport kommen wir eh dann noch genauer. Was das mit Sport zu tun hat, ist jedenfalls die Verbindung über den Körper.
Das ist richtig. Das ist in der Tat ein Punkt, den sollten wir nachher noch mal einmal ein bisschen vertiefen. Du bist da Gründer von Train Consulting, aber was hast du vorher gemacht? Wie bist du da hingekommen? Welche Stationen haben dich begleitet?
Ja, wie gesagt, war also nach der Matura, also bei euch Abitur, Wirtschaft studiert in Wien, nebenher Gesang auch noch, nebenher Tennis gespielt, dann auch Tennistrainerausbildung gemacht, selber Tennisschule gehabt, mir ein schönes Studium damit finanziert, aber es hat mich nie losgelassen, der Sport, und auch nicht die Musik, und bin dann in drei Organisationen gewesen, im Sales begonnen, im Lebensmittelhandel, dort habe ich, sage ich immer noch, meine schönsten und wichtigsten Lehre die ersten 5 Jahre, weil ich durfte eigentlich vom ersten Tag an führen, gleich nach der Uni. Also nicht, dass ich es gut konnte, aber ich konnte mich erproben. Und ich habe dann die reale Welt kennengelernt, die wir aus der Uni ja nicht kennengelernt hatten, was das heißt, zu führen in einem taffen Umfeld, in einem Umfeld, das enge Margen hat, das alle Schichten der Gesellschaft umfasst. Und dann durfte ich dort die Personalentwicklung aufbauen und später war ich dann noch Personalchef in zwei Organisationen, auch in einem amerikanischen Biotech-Konzern, habe das globale Geschäft kennengelernt, eine ganz, ganz andere Welt. Und von dort weg nach knapp 10 Jahren habe ich dann Train Consulting mit aufgebaut seither. Und eigentlich das, was ich innen erlebt habe, was ich als Mensch gelernt habe und bis zum heutigen Tag lerne, daran anzuwenden, wie wir Organisationen denn verändern können, damit sie zu einer besseren Welt beitragen, damit sie nachhaltig erfolgreich werden, damit sie wertorientiert und auch ethisch handeln. Und nur mit solchen arbeite ich. Und das sind eh viele, Gott sei Dank. Man hört ja dann immer nur oder sehr, sehr verstärkt nur die schwarzen Schafe und die schlimmen Beispiele. Aber es gibt ja ganz, ganz viele tolle Unternehmer, tolle Organisationen, die auch bereit sind, sich weiterzuentwickeln und in die Tiefe sich zu transformieren. Und das ist unser Thema, tiefe Transformation durchzuführen. Dort, wo es um Veränderung von Geist, Körper und Seele oder von, wenn man es anders sagt, von Emotionen, Gedanken und Handlungen geht. Und wenn das alles zusammenkommt, dann sind wir ja schon mittendrin in der tiefen Veränderung. Und das ist unser Feld. Führungskräfte, vor allem CEOs, Unternehmer etc. dabei zu begleiten, an deren Seite zu stehen, sie aber auch zu stupsen oder zu natschen, wie es auf Neudeutsch heißt, und gleichzeitig zu halten, dass sie den vielfältigen Herausforderungen, die diese Welt gerade bietet, viel mehr können sie nicht mehr sein, gerecht zu werden.
Ich hatte das gerade gesagt, seit 2003 führst du Train Consulting. Wie groß ist eure Agentur? Was muss man sich da vorstellen? Und wer sind eure, vielleicht hast du so ein paar Beispiele, wer sind eure Zielkunden?
Ja, genau. Also wir sind so grob 20 Leute in einem sehr feinen Netzwerk. Wir sind tätig über alle Branchen hinweg, weil wir ja kein inhaltliches oder kein Branchenthema vorantreiben, sondern eben Führung, Leadership, Change, Transformation als Themen haben, und das ist branchenübergreifend. Wir sind relativ viel immer schon gewesen und nach wie vor in der Industrie unterwegs. Das ist auch eine Branche, die mir sehr nahe ist, weil die Menschen so brennen für das, was sie tun, für ihre Produkte, und eine hohe Ethik auch letztlich am Shopfloor besteht. Aber wir sind in allen Branchen. Ich begleite auch schon Sportorganisationen. Wir begleiten Institutionen, die sind in die Politik oder Länder zum Teil. Und natürlich alles von Bankenversicherungen ist alles schon dabei gewesen. Und auch viele NGOs, auch Vereine, auch in der Kunstbranche tätig. Also wir sind eher drüber und haben damit einen sehr, sehr breiten, guten Überblick und können da auch viel lernen und viel wieder weiterentwickeln, um das den Themen auch zurückgeben zu können.
Mir ist in der Vorbereitung und in unseren Vorgesprächen so eine Redewendung aufgefallen. Du sprichst von schönen Organisationen. Was ist da die Definition von einer schönen Organisation?
Also schön, zuerst mal, wir haben lange überlegt, und das, dieser Begriff, alles klar, wenn man aus der Kunst kommt, ist das klar, dass schön ein Begriff ist, aber schön ist ein Begriff, den wir ununterbrochen verwenden, wir Menschen, nur nicht in beruflichen Kontexten, schon gar nicht fürs Business. Und da dachte ich, das geht nicht, einerseits. Zweitens ist es ein Begriff, der uns dazu nötigt, Nachfrage in den Dialog zu gehen, weil schön braucht eine Qualifizierung meistens. Also außer wir sind uns einig. Schönes Gebäude, schöner Mensch, schöne Wiese, was auch immer. Fragt mir vielleicht gar nicht so nach, aber wenn man das auf andere Themen umlegt, dann entsteht sofort Anschlusskommunikation. Und das ist ja das, was wir wollen. Es ist ein uneindeutiger Begriff. Und daher muss man ins Gespräch gehen. Und das machen auch alle. Ah, wie kommst du auf schöne Organisation? Ist das nicht schwierig? Aber eigentlich ist es eh schön. Und natürlich haben wir sehr klare Kriterien dahinter, was wir darunter verstehen, damit wir das auch fassen können. Und ich nenne es ja schöne Organisationen für eine bessere Welt. Wer für eine bessere Welt arbeitet, ist an sich schon schön, weil er Verantwortung übernimmt. Das wäre ein Teil davon. Nehme ich meine Verantwortung für den Teil, für die Organisation, für mich selbst und für die Welt gleichzeitig, schwer genug, ist eine Herausforderung. Und auf der anderen Seite liegt der Begriff, schöne Organisationen sind auch nachhaltig profitabel. Weil sind ökonomisch profitabel, also nachhaltig profitabel, beschäftigen sich mit ihren Werten, tragen zu einer besseren Welt bei, versuchen so viel wie möglich der Welt zurückzugeben und so wenig wie möglich zu entnehmen. Und das sind alles Herausforderungen, die sind nicht 0-1, sondern es geht immer um das Streben danach, weil nichts ist perfekt auf dieser Welt. Und Schönheit ist auch nicht perfekt, sonst wäre es nicht schön, sonst wäre es fad oder langweilig, wie ihr sagt. Und all das wären ein paar der Kriterien für schöne Organisationen. Und das Streben danach, dass sich darum bemühen, dass dorthin gehen, dass sich dorthin verändern, ist das, was wir brauchen, so wie wir Menschen ja nie ausgelernt haben, ständig weiterstreben, weiterlernen, weiter wachsen und dabei hinfallen, scheitern, besser werden, klüger werden, ganzheitlicher werden. So tun das Organisationen auch. Und das ist das, was wir unter Leben verstehen.
Hast du das Gefühl, dass in dieser Interpretation oder dass in diesem Begriff schöne Organisation, dass da nicht auch eigener Interpretationsspielraum drin steckt, also auch so eine Art individuelle Wahrnehmung oder ganz subjektive Beurteilung, was ist denn schön, was ist nicht schön, weil es ja, das wollte ich darauf hinaus, es gibt ja unterschiedliche Interessensgruppen innerhalb einer Organisation, ob Mitarbeitervertretung, Arbeitgebervertretung, ob Lieferanten, ob Kunden, ob möglicherweise Behörden, Vermieter, Anwälte, also es gibt ja ganz unterschiedliche Interessensvertretungen innerhalb einer solchen Organisation. Wie löst ihr das da mit dem Begriff schöne Organisation?
Das ist ja das Interessante daran, dass wir immer, egal ob wir über schön reden oder über Erfolg, dass wir nur subjektiv entscheiden können, was das ist und eben nicht objektiv. Weil Resultate sind das der Endpunkt einer Entwicklung, die von ganz vielen Facetten geprägt ist. Und daher haben wir immer Interpretationsspielraum und das müssen Leaders lernen auf dieser Welt ohnehin, dass sie subjektiv entscheiden müssen. Datenbasiert, natürlich, hinschauen, mit Menschen reden, um zu guten Entscheidungen zu kommen. Aber am Ende des Tages ist alles subjektiv. Wir haben nichts anderes. Und daher ist es immer wichtig, sich darauf zu verständigen, was denn nun Erfolg ist, was Schönheit ist, was Beitrag heißt für diese Welt, wie erfolgreich wir werden wollen, wie viel Gewinn wir machen wollen. Alles das ist ein Aushandlungsprozess in einer Organisation. Und das müssen wir sowieso immer tun. Konflikte lösen zum Beispiel. Ne? Großes Thema in Organisationen. Ohne Konflikte würde eine Organisation sterben. Und daher gemeinsame Grundlagen zu finden, wie wir wieder von hier weitergehen, ist eigentlich die große Kunst.
Wir befinden uns als Agentur ja auch gerade so ein bisschen in der Transformation. Und ich stelle dir mal die Frage, wann setzt ihr eigentlich an? In der Analyse des Unternehmens, in der Entwicklung von Strategie, in der Umsetzung, in dem Helfen der Aktivierung und der Prozessualisierung. Also wo setzt ihr an? Was ist der Schwerpunkt eurer Arbeit?
Der Schwerpunkt ist genau in all dem, was du gesagt hast. Wir begleiten die Organisation in dem Moment, wo sie zu uns kommen. Und meistens kommen sie, wenn sie ein Problem haben oder viele Probleme haben. Dann kommen sie zu uns und dann beginnt ein Prozess, den du genau selber schon beschrieben hast. Das heißt, einmal herauszufinden, wo steht diese Organisation und was hat sie hierher gebracht, wo sie jetzt gerade ist. Das muss jetzt kein monatelanger Analyseprozess sein, weil manchmal kriegt man das sehr schnell mit, aber irgendeine Form von Standardbestimmung, die wir von außen machen, unter Einbeziehung der Perspektiven der Menschen da drinnen natürlich, ist der erste Punkt. Ne? So wie in einem GPS nutzt mir der Zielort nichts, wenn ich nicht weiß, wo ich jetzt stehe. Ja, das ist das, was wir zunächst tun. Und dann begleiten wir die Organisation und das ist oft ein recht relativ langer Prozess herauszufinden, was ist eigentlich das, was wirklich das Problem ist? Was ist das, was sich wirklich zu verändern hat in dieser Organisation, damit sie, und auch das ist ein Prozess, wissen, wo sie hinwollen, was sie eigentlich erreichen wollen. Und über all diese Dinge braucht es ein gemeinsames Bild in der Organisation, jedenfalls auf der Führungsebene. Und das stellen wir mit ihnen her. Und dann begleiten wir die ganze Umsetzung, den ganzen Weg mit dieser Organisation. Begleiten wir das Management, die Menschen in dieser Organisation auf dem Weg zu dem Ziel. Und das kann sein eine völlige neue Strukturierung der Organisation, also den Körper sozusagen neu zu gestalten. Das kann sein, eine völlig neue Strategie, ein neues Businessmodell zu entwickeln, neue Märkte zu erschließen, eine andere Kultur aufzubauen, wenn man weiß, sonst bleiben die Leute uns nicht oder wir ziehen die Leute nicht mehr an, die wir in der Zukunft brauchen. Sehr häufig hat es mit Innovationsfähigkeit zu tun und begleiten aber dann den Weg hin und das ist aber eine Begleitungsarbeit, eine Hilfe zur Selbsthilfe und natürlich geben wir viele Hinweise und letztlich, um bei der Sportmetapher zu bleiben, trainieren wir ununterbrochen die Manager, die Menschen dabei, dass sie das auch können. Wir stehen an der Outlinie und unterstützen sie, beobachten sie und dann kriegen sie wieder Skills und, um das Vorhaben wirklich gut hinzukriegen.
Jetzt habt ihr da ja schon ein paar, also deutlich mehr Erfahrung, als wir das hier haben, weil ihr schon ein bisschen länger da unterwegs seid auch. Sag mal, was sind denn aus deiner Sicht die aktuell sich verändernden Herausforderungen? Also was hat sich in deiner Zeit jetzt so geändert an Aufgabenstellungen, an Herausforderungen, und was steht jetzt aktuell so auf der Anforderungsliste eurer Kunden?
Also es hat sich fast alles verändert, ich sag's mal so, nämlich in der Qualität fast alles verändert. Die Themen sind oft noch relativ gleich, wir brauchen eine neue Strategie oder die Struktur passt nicht mehr, aber das, was dahinter liegt, sind ganz andere Probleme. Die Geschwindigkeit der Veränderungen da draußen hat sich massiv beschleunigt, die Komplexität hat massiv zugenommen, und das heißt, die Gleichzeitigkeit vieler Themen und die Uneindeutigkeit der Antworten, es gibt so etwas wie Problem und Lösung nicht mehr, sondern es gibt ein sich bewegender Komplexität, und jeden Tag gute Entscheidungen zu treffen, damit man möglichst gut in die Zukunft kommt. Also die Geschwindigkeit der Veränderung, die von außen einprasseln, sind hoch. Die Bedürfnisse der Menschen haben sich massiv verändert. Wir haben es mit einer dekadent werdenden Gesellschaft zu tun, auf jeden Fall in Europa, in Mitteleuropa. Wir haben es mit ganz anderen Anforderungen der jungen Leute zu tun, Gen Z etc. Braucht man, glaube ich, nicht viel dazu reden, steht jeden Tag in den Medien. Und dabei erlebe ich ganz viele hochverantwortliche junge Menschen, Gott sei Dank, aber die wollen halt anders arbeiten. Wir haben es zu tun mit einer Ressourcenkrise, einer Klimakrise, einem Thema, das gerade alles disruptiert, nämlich KI, das auf die Digitalisierung draufkommt, und viele haben die Digitalisierung noch gar nicht wirklich in Angriff genommen oder noch kein wirkliches Bild, was das heißt. Und jetzt kommt die KI drauf, die ohnehin so ein Disruptionspotenzial hat wie damals das Internet oder vielleicht sogar noch größer, wahrscheinlich sogar noch größer. Und einige davon habe ich gar noch nicht erzählt, wie die Furchtbarkeiten, die gerade in der Welt passieren, ne? Mit den einhergehenden Ressourcenengpässen. Jetzt ist die Straße von Hormuz wieder de facto zu. Was das auswirken wird, will man sich noch gar nicht ausmalen. Und all das trifft auf die Realität der Organisationen. Und das sollen jetzt Führungskräfte, die dafür weder ausgebildet sind noch die Erfahrung dafür haben, lösen. Daher habe ich größte Hochachtung vor jedem Menschen, der sich in diese Verantwortung begibt. Und daher braucht es auch für diese Menschen sowas wie für jeden Spitzensportler einen Trainer oder einen ganzen Stab an Trainerinnen und Coaches. Und das können auch interne Leute sein, die hier gemeinsam versuchen, diese Themen hinzukriegen. Also Führung ist kein Einzelsport mehr, schon lange nicht mehr, sondern ein Teamsport, wenn einer das Shared oder Distributed Leadership je mehr führt in der Organisation, desto eher haben wir Chance, das alles hinzukriegen.
Das, was du beschreibst, ist, ich würde in unseren Keynotes stelle ich das gerne so vor, dass wir in einer Zeit sind, in der wir überwiegend in diesem Reaktionsmodus sind und nicht mehr agieren. Also wir reagieren, oder Unternehmer, Unternehmenslenker, Entscheider reagieren überwiegend und kommen nicht mehr so richtig ins Agieren. Und das ist ja irgendwie der Kern von Unternehmertum auch und von Führung, mich Dinge gestalten zu können, entwickeln zu können. Und was ist jetzt passiert? Was willst du da sagen? Ist die Technologie oder all diese Ereignisse, die so viel schneller und mehr geworden? Sind wir langsamer geworden, oder gibt es nicht mehr die richtigen Ressourcen, um in dieser Schnelligkeit auch mitzukommen? Weil das wird ja nicht gestoppt. Also ich vermute, wenn wir nicht nochmal eine Corona-Krise kriegen, die ja alles irgendwie so ein bisschen runtergefahren hat, wenn wir nicht sowas nochmal kriegen und auch kriegen wollen, dann wird das jetzt ja nicht irgendwie langsamer werden in der Entwicklung. Also erstmal noch die Analyse. Was hat sich... Ja, wie ist das passiert? Warum ist das so viel schneller geworden, oder warum sind wir langsamer geworden? Oder versuch das noch zu verstehen, ne? Weißt du, was da passiert ist?
Ja, ich kann das sehr genau beschreiben. Ich habe es heute Vormittag bei uns auch vorgestellt. Also der Satz würde lauten, die Komplexität der Welt, also die äußere Komplexität sozusagen, hat sich viel, viel schneller verändert und entwickelt, als wir es in unserer inneren Komplexität, als in unserem Bewusstsein halten können. Also unser Bewusstseinsgrad, wie wir zu dieser Welt stehen, was wir alles können, was wir aber auch alles spüren, was wir alles fassen können, Sinn machen können etc., kommt mit der Entwicklung der Welt nicht mit, weil die Entwicklung des Menschen einfach, des Bewusstseins einfach langsamer ist. Wir bräuchten eine Generation oder zwei, um das überhaupt fassen zu können. Und jetzt müssen wir, und das ist die Aufgabe für auf jeden Fall Gestalterinnen in dieser Welt, und das sind wahrscheinlich 10% maximal, die Bewusstseinsentwicklung tatsächlich zu beschleunigen. Und jetzt rede ich nicht von Mushrooms etc., sondern von beschleunigtem Lernen.
Aha.
Das ist natürlich eine ganz schwierige Aufgabe für die Menschheit, weil das haben wir so noch nie gehabt. Wir sind grundsätzlich nicht dafür gemacht, vor allem sind unsere Bildungssysteme, universitären Systeme bei weitem noch nicht dran. Deswegen müssten wir ja schon so lange Schulsysteme verändert haben. Das haben wir nicht, also müssen wir das irgendwie anders hinkriegen. Es bleibt uns ja keine Wahl. Und daher ist diese, das, was ja eh überall mittlerweile oder an vielen Stellen mittlerweile kommt, Inner Development Goals, Consciousness Development, innere Arbeit, Inner Growth Arbeit zu machen. Und das können Sportler zum Beispiel, Spitzensportler sehr gut. Das ist zu beschleunigen. Und das ist die große Aufgabe, die auch wir haben, dieses Bewusstsein zu erhöhen, dass man überhaupt lernt, mit dieser Komplexität irgendwie umzugehen, Sinn machen zu können aus all dem passiert und gleichzeitig gestaltungsfähig zu sein und nicht nur reaktionsfähig. Also weiter zu schauen in die Zukunft, und Zukunft meine ich sehr relativ gesehen, in die nähere Zukunft, und zu sagen, was brauchen wir? Wie lesen wir diese Welt? Wie lesen wir unseren Markt? Wie lesen wir unsere Kunden? Und was braucht es? Und manche Dinge sind nicht schwer zu lesen und wir sehen sie trotzdem nicht. Stichwort Arbeitskräftemangel, Stichwort Arbeitskräftekrise, das wussten wir eigentlich schon seit 25 Jahren, haben trotzdem nicht rechtzeitig darauf reagiert. Und das sollten wir jetzt langsam lernen. Und das ist das Thema, das uns auch sehr beschäftigt, und das sagt uns ja auch die Gehirnforschung. Wir wissen, dass wir nur über den Körper, also über unsere Körperwahrnehmungen, über unser, und das ist Bewusstsein, nämlich Autopiloten, unseren Autopiloten verändern müssen, damit der automatisiert besser lernt, Dinge früher zu sehen, mehr Emotionen halten zu können. Weil die Emotionen sind ja massiv. Wenn wir nur die Medien lesen jeden Tag, und dann muss man sich ja ein Stück weit schützen, werde ich vollkommen in die Überforderung gehen oder in den Schock gehen, weil das ist ja ganz schwer aus. Und trotzdem muss ich gestalten. Und diese Fähigkeiten zu entwickeln sind andere. Und das heißt, letztlich vor allem mit der Komplexität umgehen zu lernen.
Könnte eine, und bleiben wir denn mal beim Sport, könnte eine Idee einer Lösung oder eines Umdenkens sein, dass wir uns noch mehr mit einer Art von Fokussierung beschäftigen. Also wenn ich mir vorstelle, wir haben in einem Team, haben wir auch spezielle Trainer, die sich auf, also mittlerweile gibt es ja für Standardsituationen, wenn wir im Fußballkontext sind, für Standardsituationen einzelne Trainer, für Torwarttrainer gibt es Athletiktrainer und viele, viele weitere einzelne Trainer. Also dass wir dieses an einem Thema arbeiten, dann im Unternehmenskontext halt, dass wir da Experten und Fokussierung mehr brauchen, damit wir eben all diese Einflüsse, die ja so rasend schnell auf uns alle eintreffen, damit wir die, ich will nicht sagen ausblenden, aber gefiltert oder nur durch halt Experten dann Wissen an uns heranlassen. Also du hast es vorhin so schön gesagt, wir bräuchten beschleunigtes Lernen. Ich sehe da eine ganze Menge Chancen für uns Berater, für uns Trainer, die da behilflich sind, dieses beschleunigte Lernen, dieses fokussierte Lernen, dieses fokussierte Entscheidungen treffen können.
Total.
Forcieren oder da unterstützen.
Total. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, wobei ich es nicht verstanden haben will als, und du meinst es sicher auch nicht, trivialisieren, Komplexität reduzieren. Wir können die Komplexität nicht reduzieren. Wir können nur mit ihr umgehen. Und das ist ja das. Ich bleibe bei den Fußball ist momentan vielleicht die am weitesten fortgeschrittene Sportart, würde ich mal vermuten. Zumindest in Europa. Und die haben verstanden, wir brauchen unterschiedliche Trainer für unterschiedliche Disziplinen, wie du es gerade gesagt hast. Jetzt gibt es Eckball oder Standardsituationen, Trainer und, weil sie wissen, niemand kann in jedem Feld so gut sein, so ein Experte sein, dass er das Beste tut. Das nenne ich mal Shared Leadership. Die haben verstanden, wir müssen uns die Führungsaufgaben, die Trainingsaufgaben aufteilen, sodass jeder das Beste tut. Das geht aber nur, und das ist jetzt für die meisten eine die größte Herausforderung, wenn wir einander vertrauen. Und das heißt, nehmen wir Jürgen Klopp in Liverpool, super Stab aufgebaut, man sieht, wo Liverpool jetzt ist, was damals war, ne? Und vielleicht dann immer noch ein super Verein. Der hat gesehen, wir brauchen ein Team, das so kräftig ist, dass die besten Köpfe vereint, aber es geht nur, wenn ich mir vertraue, dass ich denen vertrauen kann. Und natürlich auch die mir vertrauen und die untereinander vertrauen. Und da sage ich, mein Stehsatz heißt, Transformation travels at the speed of trust. Und das gilt auch für die innere Entwicklung. Also Entwicklung geht mit mit der Schnelligkeit des Vertrauens oder mit der Qualität des Vertrauens einher. Das heißt, Shared Leadership, total, was du sagst. Also Teams aufbauen, Tribes, wie ich das nenne, aufbauen, wo das Vertrauen so groß ist, dass sie gemeinsam mit der Komplexität natürlich dann besser umgehen können. Ja? Und das Vertrauen wächst und wächst und wächst und das wird immer besser werden mit der Komplexität, weil wir einander vertrauen. Und Vertrauen heißt an der Stelle, mit Komplexität umzugehen, mit weniger Daten, mit weniger Impulsen bessere Entscheidungen treffen zu können. Nicht noch mehr Sicherheit zu kriegen, indem ich noch mehr Zahlen und Daten und Fakten, noch mehr Analyse mache, sondern indem ich möglichst schnell durch die Phänomene durchschaue und möglichst schnell Entscheidungen treffen kann, damit wir nämlich schneller reagieren können und möglicherweise dann ins Agieren kommen. Und gute Mannschaften im Übrigen, Fußballmannschaften, bleiben wir bei dem Thema, Tennisspieler sowieso, die wirklich gut miteinander funktionieren, haben so ein Vertrauen, haben dieses Gefüge so entwickelt, dass sie ganz schnell auch innerhalb eines Spiels auf Rückstände anders umgehen, Spielsysteme umdrehen können, weil sie einander vertrauen, weil sie eine Routine entwickelt haben und damit mit der Komplexität umgelegt auf Organisationen ist es genau das Gleiche am Ende des Tages. Aber es steht und fällt mit dem Vertrauen.
Das finde ich gut und das würde auch ein Stückchen einleuchten und gleichzeitig, was, wenn wir jetzt konkret werden, was wären denn so die 2, 3 Quick Wins, die du sagst, um Vertrauen festzustellen, um Vertrauen aufzubauen, um Vertrauen, sich dem Vertrauen anzuvertrauen? Was sind denn so Interventionen, was sind so Maßnahmen, die Unternehmen machen können da?
Ja, das erste ist mal überhaupt das Thema Vertrauen als einen der wichtigsten ökonomischen oder Produktivfaktoren überhaupt einmal zu platzieren. Das kommt in den meisten Firmen so gar nicht vor. Ja, man sagt dann schon, ich vertraue oder vertraue nicht. Aber das ist der wichtigste Produktivfaktor, den wir haben. Wie läuft das Vertrauen? Das einmal so zu verankern, gleichwohl wie kaufen wir ein, welche Menschen haben wir grundsätzlich an Bord, welche Finanzierung kriegen wir von der Bank? Vertrauen ist das viel Wichtigere. Und ich mache immer wieder eine ganz schnelle Übung. Und die heißt, wie sehr vertraue ich mir selber? In Situationen beispielsweise, wo es eng wird. Weil wir haben die Unsicherheit in uns ja auch. Und je weniger wir uns selbst vertrauen, desto weniger können wir als Vertrauen hinausgehen. Und dann kommt die nächste Frage, wie sehr vertraust du deinem Team? Dann, wenn es eng wird. Dann, wenn wir gerade vor einer wichtigen Entscheidung stehen, würdest du die abgeben? Auf wen verlässt du dich und auf wen nicht? Und wo würdest du gar nicht mehr nachfragen müssen, weil wenn der das oder die das sagt, dann sagst du, okay, nehme ich ernst.
Aber kannst du es nochmal konkret machen? Weil die Frage, auf wen vertraue ich, ist mir dann noch ein Stückchen zu vage, wenn du sagst, du machst da so tolle Übungen. Wie kann denn ein Unternehmer jetzt das nochmal double-checken? Machst du eine Skala von 1 bis 10 oder legst du irgendwie Vertrauenskarten aus oder also was wie checkt ihr sowas? Was kann ein Unternehmer da jetzt rausnehmen und sagen, oh ja, das ist mal ein Thema, das sollte ich mal bei uns auch checken oder annehmen?
Naja, das heißt, Skalen sind immer gut, mache ich auch viel. Auf einer Skala von 0 bis 10, wo bin ich im Vertrauen? Weil Vertrauen ist ja nicht 0-1, wie nichts auf dieser Welt, sondern wo stehst du da? Bei dir selber, wenn du deine letzten 3 Entscheidungen hernimmst und dann frage ich nach, wie viele Datenpunkte hast du gebraucht, um diese Entscheidung zu treffen? Wie viele Leute hast du gefragt? Wie viele Zahlen, Daten, Fakten, Analysen hast du gemacht? Und wenn da kommt, ganz viel, also 70, 80 Datenquellen, dann sage ich, das ist zu langsam. Das ist zu wenig Vertrauen, nämlich in deine Einschätzungsfähigkeit. Dabei immer wieder beim Subjektiven vom Anfang, in deine subjektive Beurteilungsfähigkeit. Und die braucht man. Und dann weiß ich, dass er sich und damit seinem Körper, seiner Intuition nicht vertraut. Wenn ein Manager dort sitzt, meine Managerin dort sitzt, die das jetzt länger als eine Zeit lang macht, dann gibt so eine gute Intuition, so eine gute Erfahrung, dass ich mit Sicherheit, mit wenigen Stichproben gute Entscheidungen treffen kann, zumal ich ja ein Team rund um mich habe, denen ich ja vertrauen kann. Und das sind so ganz konkrete Fragen, die sehr schnell klären lassen, wie gut jemand und letztlich ist es immer in sich vertraut, damit er dann dem Größeren oder anderen vertrauen kann.
Es gibt in unserer Philosophie, vielleicht übertreibe ich damit auch ein bisschen, aber ich habe das natürlich aus verschiedenen Quellen mir auch rausgesucht und ich zitiere das gerne und gleichzeitig, wie gesagt, kann auch sein, dass ich das plakativ einmal ein bisschen sehr, sehr weit ausdehne. Am Ende aber habe ich doch ein Vertrauen in diese Zahl. Pass auf, 95% aller Entscheidungen finden im Bauch statt.
Ja.
Ist das ein Satz, den du bestätigen könntest?
Nein, das kann ich nicht nur bestätigen. Da gibt es Forschung dazu, weil 95% wir im Körper entscheiden, unser Autopilot entscheidet. Das wissen wir auch dagegen. 95% ist unbewusst Autopilot. Gott sei Dank, sonst könnten wir in der Früh gar nicht aufstehen. Und nur 5%, wenn überhaupt, manche sagen überhaupt nur 3%, sind in der Kognition zu Hause. Ja? Ob ich jetzt die Hand hebe, gerade wenn ich rede, entscheide ich nicht, zum Beispiel. Das macht der Auto, aber das ist zu 95% so und das ist belegt aus der Bewusstseinsforschung.
So, das ist das, was ich aus der Lehre auch nehme. Und jetzt, jetzt ist dies, den Transfer, den wir jetzt den Entscheidern, den Unternehmern mitgeben müssen, ist doch, wie besser auf dein Bauchgefühl hören. Also das ist ja, du kannst ja einen CEO-Job nicht annehmen und sagen, hey, ich bin super, weil ich habe geile Bauchentscheidungen. Aber du musst ja dann irgendwie nachweisen, welche tollen Cases du bereits geschaffen hast und was alles gemacht hast. Aber dieses Vertrauen auf Bauch, auf Intuition, auf Bauchgefühl, auf Unterbewusstsein, und da weißt du ja, worauf ich hinaus will. Da gibt's ja auch Methoden, darauf zu hören, dass den eigenen Körper, du hast es vorhin Körperwahrnehmung schon erwähnt, den anders wahrzunehmen. Wie kriegst du das in den CEO-Alltag? Wie kriegst du das ins Business? Oder anders gefragt, ist das überhaupt ein Thema, wenn du mit CEOs, mit Unternehmen sprichst, dass du das aktiv ansprichst und aktiv auch mit denen in die Lehre gehst, in die Ausbildung, in die Empfindung?
Da kommen wir gar nicht drum herum, weil es in vielen Stellen eben kein Thema ist, obwohl wir so entscheiden, ist es nicht bewusst, dass wir so entscheiden, wird daher dauernd abgewertet. Und wenn du sagst, geh nie rein mit, was sagt dein Bauchgefühl, weil das wird sofort als unmittelbares Gefühl, das ja nicht ernst zu nehmen ist, abgetan. Sondern ich sage, was sagt dir deine erfahrungsbasierte Intuition? Mhm. Der Unterschied in der Sprache, dazu stehen sie schon bei, dann sagen sie, ja, aber es ist ja nur eine Intuition, sage ich, das ist, und dann komme ich mit der Zahl, 95% triffst du so, du rationalisierst das nachher irgendwie, weil du es deinen Aktionären, deinen Mitarbeitern, wem immer, halt erzählen musst. Verstehe ich auch, es braucht auch ein Narrativ, aber so entscheidest du nicht. Und dann mache ich Übungen wie Embodiment, also Aufstellungen, zum Beispiel, ja, wenn die vor einer wichtigen Entscheidung stehen und wenn ich gerade im Coaching bin und das Coaching ist ja immer ein Teil eines längeren Veränderungsprozesses, dann gibt es ja schöne Methoden, ob ich Tetralemma nehme oder andere. Also manchmal einfach nur eine Skala aufstelle von 0 bis 10 oder plus minus aufstelle. Sag mir die Entscheidung, die du treffen willst und dann stellst dich, was spricht dafür, hast eine Liste gemacht, stellst dich da drauf und spürst einmal in deinen Körper und dann stellst dich auf die andere Seite drauf. Oder Tetralemma, das eine, das andere, weder noch, beides oder gar nichts von dem und stellst dich auf alle Kärtchen, die du am Boden ausgelegt hast, drauf und spürst da mal rein. Und dann kriegen sie, mit ein bisschen Anleitung natürlich, mit ein bisschen, muss man sie ein bisschen hineinführen, auf einmal spüren sie was, was sie aber meistens nicht können, ohne Begleitung von außen, dass sie dem vertrauen. Und dann sage ich, was hast du jetzt gespürt? Und dann sagt er, ja, ich habe das gespürt, aber das ist ja wahrscheinlich nicht. Und dann sage ich, das ist total ernst zu nehmen. Das ist das, womit du sonst auch entscheidest. Und so führen wir sie hinein. Und das machen wir natürlich auch in Gruppen, dass die miteinander dann stehen, miteinander sich hier Erfahrungen machen. Ich erwähne jetzt nur ein paar. Aber es geht letztlich darum, Zutrauen zu gewinnen zu dem, wie wir eh eigentlich tun und sind. Weil wir wissen ja, dass das im Körper passiert. Und das ist eigentlich eine meiner unserer wichtigen Hauptaufgaben, dieses Vertrauen denen zu geben und dieses Zutrauen zu geben, dass sie das lernen können. Und dafür müssen wir aber selber dran glauben und natürlich eine gute Sprache dafür haben.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Also beides, ne? Wir müssen das Vertrauen dazu haben, dass wir dann auch das Vertrauen in sich selbst beim Gegenüber auslösen können. Und das mit der Sprache finde ich auch gut. Du hast es ja gerade selbst erwähnt, was die erfahrungsbasierte Intuition ist. Das finde ich gut. Aber trotzdem gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen, der hat so ein kleines Männchen auf der Schulter sitzen, das die ganze Zeit ihm ins Ohr flüstert. Ich glaube das nicht. Das kann doch nicht sein, was der Lothar da sagt. Und ist doch kein Hokuspokus hier. Was hast du dafür bezahlt, dass der dir sowas, dass er dich auf irgendeinen Zettel draufstellen lässt? Also was sind da so Begegnungen, die dir entgegengekommen sind und wie gehst du damit um?
Da habe ich natürlich einen Vorteil mit meiner Organisation, dass wir natürlich einen gewissen Namen haben, einen gewissen Ruf haben, dass wir ja, ein Stück Brandbuilding gemacht haben. Die wissen ja schon, wir werden ja empfohlen von Leuten, die das schon gut fanden. Das braucht man natürlich. Das ist eh klar, das ist immer für Neubeginn in so einem Feld schwieriger, aber kriegt man schon hin. Aber das heißt, wir kommen schon in einem gewissen anderen Kontext rein, weil Firmen, die vollkommen woanders stehen, kommen zu uns nicht. Aber das andere ist schon am Anfang, und es kommen aber auch solche, weil manche kommen auch kalt zu uns, dann geht natürlich darum, die langsam heranzuführen an diese Sprache, nicht sofort mit beispielsweise dieser Aufstellung im ersten Meeting zu beginnen, sondern sie langsam heranzuführen. Und was schon hilft, und das ist mir eine ganz große Hilfe in den letzten paar Jahren, dass wir mittlerweile so viele Forschungsergebnisse haben aus der Neurowissenschaft, aus der Bewusstseinsforschung, die das so eindeutig belegen, dass ich natürlich diese Zahlen, weil die brauchen Zahlen, Daten, Fakten, um Sicherheit zu gewinnen, beispielsweise die Zahl mit den 95%, das weise ich Ihnen dann nach, dann gebe ich Ihnen ein paar Beispiele aus der Praxis. Mein Zähneputzen-Beispiel geht schon in der Branche herum. Und ich sage, also erzähl es kurz, wenn du zum Zahnarzt kommst und der Zahnarzt fragt dich, weil er halt schlechte Zähne sieht auf einer Seite bei dir, na, wie putzt du dir denn die Zähne? Wirst du ihm keine Antwort geben können, weil du das aus dem Autopiloten jeden Morgen machst und schon hunderttausende Male gemacht hast. Und das ist auch nicht das Problem. Es ist erst das Problem, wenn du das Zähneputzen verändern musst. Dann beginnt die Arbeit. Weil dann musst du zuerst nachdenken, wie mache ich es jetzt? Dann gibt dir dein Zahnarzt vielleicht eine Einschulung mit, wie du es machen sollst. Und das musst du jetzt dann jeden Tag einüben. Und da beginnt die Arbeit. Und das ist jetzt nur Zähneputzen. Es ist nicht, wie mache ich Strategie? Wie binde ich meine Mitarbeiter ein? Wie denke ich denn über den Markt? Da sind wir überhaupt noch nicht dabei. Oder meine Trigger zu bearbeiten. Ich explodiere immer, wenn die Leute mit einem gewissen Thema kommen. Dann sollte ich mich über den Trigger mal schlau machen. Und das ist Arbeit, die geht nur über den Körper, weil nur der Körper mir diese Gefühle gibt, ne, wo ich dann halt möglicherweise nicht adäquat reagiere oder meine Werte verlasse. Das nennen wir dann, dann sind wir halt nicht mehr integer. Und wenn wir nicht integer sind, spüren das die Menschen und folgen uns nicht. Dort sind wir zu Hause. Und da geht das dann langsamer, aber schon ganz wichtig, und das ist extrem hilfreich, gebe ich allen mit, bringt die Forschungsergebnisse rein zu dem Ergebnis. Gerade bei dem Thema ist es den Menschen dann relativ schnell einsichtig, weil über so viele, alle sind Sportler irgendwo, Tennisspieler, na, hast du schon mal versucht, deine Rückhand zu verändern? Hast du das schon versucht? Wenn du einen Fehler drinnen hast, schwierig. Und dann beginnt erst die Arbeit. Ne? Mhm.
Frag mal die Golfspieler.
Selbes, genau. Total. Ja.
Was ist denn die größte Herausforderung, wenn jetzt ein Unternehmer mit dir da arbeitet und das versteht und die Führungskraft der Unternehmer jetzt auch zu dieser Transformation bereit ist? Was ist jetzt die größte Herausforderung für diese Organisation, das eben in diese Organisation zu tragen, in die Mitarbeiterschaft? Also wie reagieren denn die da im Umfeld sind? Die sind ja vielleicht nicht ganz, ganz vorne abgeholt worden und haben jetzt aber verstanden, da muss sich was verändern. Also was empfiehlst du da Unternehmern, wie da die richtige Vorgehensweise ist, aber vor allen Dingen auch, was sind die Gefahren, die da dir bisher so begegnet sind, warum scheitert's?
Es scheitert im Wesentlichen an ganz wenigen Dingen, aber die sind fundamental. Das eine ist die Überzeugung des Unternehmers selber, und die Überzeugung reicht nicht im Kopf. Ja, ich habe jetzt mir einen guten Narrativ aufgeschrieben, ich habe mir die Vision aufgeschrieben, und das sage ich jetzt immer. Wenn das nicht verkörpert ist, also wenn du nicht wirklich in deinen Zellen dran glaubst, in deinem Körper dran glaubst, und das in Verhalten übersetzen kannst, weil du dran glaubst, wirklich dran glaubst, und nämlich auch, was das heißt für dich selber, was du daher selber verändern musst, dann spüren das die Leute und wird auf Dauer nicht gehen oder zumindest die Veränderung massiv verlangsamen. Das ist das eine. Und dann ist es eben nicht ein Unternehmer oder ein Manager, sondern oft ein Management-Team oder ein Vorstand oder ein Board, die das noch dazu gemeinsam machen müssen und gemeinsam dann auftreten müssen und gemeinsam diese Überzeugung glaubwürdig nach außen bringen können. Das ist einmal die erste Arbeit, die wir zu tun haben, die mal so zu vereinen, und die wollen sehr selten genau das Gleiche. Die sagen vielleicht, die sind sich auf der obersten Ebene einig, ja, wir wollen die Erfolgreichsten sein. Sage ich, ja, was heißt das? Und was heißt das dann für euch? Und was heißt das dann für die Produkte? Was heißt das dann für den Körper der Organisation? Und dann beginnt die Arbeit. Und das ist jetzt die Arbeit, ähnlich wie beim Begriff schön, sich einmal zu einigen, was das eigentlich heißt. Zweites, und das ist jetzt eine Empfehlung, die ich allen Unternehmen, allen Managern, allen gebe, die gestalten und vorangehen, heißt, und sich dann dabei bezeugen zu lassen, wie man sich selbst verändert, um dem gerecht zu werden. An der Spitze muss die Veränderung zuerst passieren und glaubwürdig bezeugt werden können von möglichst vielen. Dann geht vieles von selber und klar brauchst du einen guten Prozess, der die Menschen in kluger, effektiver Form einbindet. Wir nennen das Mikrokosmen aus der Organisation herausziehen, also aus unterschiedlichen Bereichen Vertreterinnen, die wieder sich den unterschiedlichen Themen dann annehmen, die halt zu verändern sind. Beispielsweise ein neues Kennzahlensystem zu entwickeln oder. Da muss man dann gute Organisationsformen finden, wie die Menschen hier sukzessive Verantwortung übernehmen können und müssen für die Veränderung. Also um es einmal ganz auf der obersten Ebene zu beschreiben.
Jetzt hast du ja wahrscheinlich viele Prozesse begleitet. Nochmal die Frage nach dem Scheitern. Wann ist es mal schiefgegangen oder wann hast du gemerkt, das wird nichts? Also so nicht, Leute. Ich bin raus.
Ich gebe dir ein Beispiel. Gibt es mehrere, also um Gottes Willen. Bei uns geht nicht alles glatt. Ja, wir scheitern genauso. Ich gebe dir ein Beispiel. Zeit lang her. Wir hatten eine Großgruppe vorbereitet. Da ging es auch um ein Thema. Unternehmen verändert sich, neue Strategie wird entwickelt, Kultur ist zu verändern etc. Und dann haben wir die erste Großgruppe. Wir arbeiten sehr viel über Großgruppen, die in Dialogform aufgebaut sind. Ich glaube, da waren 80 Führungskräfte im Raum. Und wir hatten das sehr gut vorbereitet mit dem Management-Team und auch mit dem CEO. Der CEO war ein sehr charismatischer, sehr bekannter in Österreich. Und dann interviewen wir ihn on stage zu dem, was wir uns vorgenommen haben, dass er die Vision ein bisschen erzählt und warum er sich denn verändern muss und was er von den Leuten erwartet. Macht das auch passabel. Es war nicht super, aber es war sehr passabel, brauchbar. Und dann kommt er runter von der Bühne mit mir und sagt dann nachher zu mir, und war das gut für Ihre Zwecke? In dem Moment wusste ich, das wird nichts. Der hat nicht verstanden, dass er das für das eigene Unternehmen macht. Und so war es dann auch. Nach einem Monat später habe ich den Prozess abgebrochen. Es ging nicht. Also zumindest unsere Begleitung abgebrochen. Ne? Um ein Beispiel zu nennen. Da merkst du, die Verantwortung wurde nicht wirklich verkörpert und nicht verstanden, was es eigentlich ist. Und damit war mir dann klar, aha, das ist nicht glaubwürdig, was die hier wollen. Vielleicht wollen sie tatsächlich auch was anderes. Das geht dann nicht.
Also das ist ein guter Punkt. Also ich bin ja auch immer wieder auf der Suche, haben wir einen Auftraggeber, der das wirklich will? Oder haben wir einen Auftraggeber, der, wo es mal wieder Zeit ist, dass das Team mal wieder was macht, dass wir mal wieder drüber reden?
Genau.
Welche Methode oder was hast du für einen Quick Win da für mich? Wie kriegen wir das jetzt hin, das wirklich zu verifizieren? Also ich nehme mal ein Beispiel. Manchmal sage ich unseren Kunden, pass auf, ich mache das jetzt nicht nur für den Applaus, das brauche ich nicht, weil ich mache das dafür, dass ihr nachher auch was anderes dabei rauskommt, dass ihr Ergebnisse produziert. Und wenn ihr nicht in die Umsetzung kommt, drohe ich ihm, dann berechne ich den Workshop doppelt. Dann kriegst du von mir die Rechnung nochmal. Ein bisschen Schmerz zu produzieren. Ja, ja. Das funktioniert natürlich nicht immer, also kaufmännisch, juristisch wahrscheinlich auch nicht, aber das Ding ist, wie kriegst du denn da jetzt diese Ernsthaftigkeit rein? Also gibt's da eine Methode, gibt's da eine Fragestellung, gibt's da Szenario, was dich absichert, das kann nicht schiefgehen so oder so, es wird funktionieren.
Finde deine Methode auch gut.
die ist natürlich im Vorfeld mit Augenzwinkern.
Natürlich.
Warte mal, bis ich die Rechnung schreibe, dann gibt es Ärger.
So ist das, aber das ist schon gut so. Also ganz wichtig, also ein Punkt, den ich jetzt noch dazu stelle, weil du das sagst, es geht schon auch über die Ökonomie. Ich beginne keinen Prozess mehr, ohne dass ich mindestens ein Viertel vorher abrechne. Damit klar ist, es muss sich auch bemerkbar machen, wie wir sagen, im Börsel, also in der Geldbörse bei den Leuten. Das macht einmal schon eine andere Verbindlichkeit auf. Aber das fällt mir jetzt ein, weil du das sagst, aber das machen wir auch. Das andere ist, ich verwende die Change-Formel, können wir dann gerne in die Shownotes geben. Das ist eine Formel, eine pseudomathematische Formel, die sagt, wie entsteht Energie für Veränderung? Das wäre das E. Und dann hat es vier Faktoren, die wir grundsätzlich alle kennen. Das eine ist das D, Dissatisfaction oder der Driver für Change oder die Sense of Urgency oder die Notwendigkeit, warum etwas zu verändern ist. Und bleiben wir mal bei dem Punkt, und diese Change-Formel gehen wir sukzessive ganz, ganz konsequent durch, zum Beispiel mit den Auftraggebern, und fragen sie, wie notwendig ist es auf einer Skala von 0 bis 10? Das haben sie meistens hoch, sonst würden sie es nicht holen. Dann frage ich aber die Checkfrage, was passiert denn, wenn sich nichts verändert? Und wenn da nicht wirklich fundamentale Argumente kommen, wo du sagst, ja, das macht Sinn, es geht ums Überleben, oder wenn das nicht ist, brechen uns zwei Märkte weg, oder wir verlieren viele Menschen, das ist das eine. Ne? Die anderen Faktoren der Change Formel lasse ich jetzt mal weg. Könnt ihr in den Shownotes dann lesen. Und dann ist aber die Frage, oder vielleicht die zweite noch, ist das V, also die Vision for Change. D mal V führt dann zu E und V wäre die Vision. Was soll nach gelungener Veränderung anders sein als jetzt? Und zwar qualitativ. Nicht und quantitativ auch, aber vor allem qualitativ. Wie sollen die Leute anders arbeiten etc.? Das lasse ich mir beschreiben.
Wir gehen da sogar in dieser Visionsarbeit sogar rein in das Fühlen. Wie sollen die anderen sich fühlen? Wie sollen unsere Medien, wie sollen unsere Dienstleister, unsere Mitarbeiter sich fühlen, wenn wir das gemacht haben?
Alles das, genau wie du sagst. Und dann die anderen Faktoren lasse ich weg. Und dann kommt aber die wichtige Sequenz. Dann frage ich sie, wenn ihr jetzt die Veränderung beschrieben habt, dann auch dort, wo ihr hin wollt. Was heißt das für euch, ihr lieben Top-Manager? Was bedeutet das jetzt für dich? Da lasse ich mir beschreiben, wie sie glauben, dass sie diesen Prozess begleiten, was sie bei sich selbst verändern müssen, was sie dazu beigetragen haben, dass sie in dieser Notwendigkeit überhaupt gelandet sind oder in der Unzufriedenheit. Und wenn ich da nicht merke, dass es eine Selbsterkenntnis gibt oder auch ein Wissen, dass sie da dabei sein müssen und sich selbst verändern müssen und bereit sind, das auch zu tun, gehe ich nicht rein. Also das ist ein ganz wichtiger Check und das dauert. Es ist nicht ein Meeting, es sind mehrere Meetings oft. Es braucht eine Zeit lang. Deswegen mache ich fast immer einen Stopp in dem Prozess, eine quasi Sollbruchstelle nach der Diagnosephase oder Analyse oder Standortbestimmungsphase und sage, und dann machen wir euch nochmal ein Angebot. Dass sie sich nochmal entscheiden müssen und wir uns auch nochmal entscheiden können, ob das zusammengeht. Das wären so Checkfragen, aber das Ökonomische ist hochwichtig. Und wenn sie nicht bereit sind, vorab quasi ein Viertel oder die Hälfte zu zahlen, mache ich auch die Hälfte, dann weiß ich, da ist was dahinter, das stimmt nicht. Gibt es die Bereitschaft nicht.
Okay. Und hast du im Gegensatz dazu, jetzt haben wir über die Prozesse gesprochen, die halt nicht so funktionieren, hast du noch ein Beispiel, vielleicht auch aus dem Sport, wo was krass so funktioniert hat, dass du sagen kannst, das ist einer meiner Best Cases, das ist das, was ich immer wieder erwähne. Oder kennst du einen, vielleicht habt ihr den gar nicht begleitet, wir nutzen da auch mal wieder ein paar Beispiele aus dem Sport. Also kennst du irgendeinen Case, den du gerne als Beispiel bringst?
Naja, ich verweise auf den Podcast von Jürgen Klopp, in The Diary of a CEO. Fantastischer Podcast im Übrigen, der ganz viel aussagt über die Haltung von Top-Managern. Jürgen Klopp ist auch nichts anderes als ein Top-Manager, ja, halt im Sport. Der sagt, der wurde so schön gefragt, wurde, als er noch bei Dortmund war, gefragt von Manchester United, die wollten ihn verführen, haben ihm gesagt, du kriegst jeden Spieler, wir haben so viel Geld, du kriegst jeden Spieler, denn du bau mal das beste Team der Welt. Und er hat gesagt, innerlich, und denen hat er vielleicht was anderes gesagt oder vielleicht auch das Gleiche gesagt, das ist nicht meine Welt. Ich will nicht alles kriegen. Das ist nicht das, was mein Zugang ist. Ich will das beste Team bauen. Ich will die besten Leute zusammenpassen, die auch wirklich zusammenpassen und dann ein Team formen und wie das Team nach vorne stellen und nicht die besten Einzelspieler haben. Und die forme ich dann zu einem Team, weil es geht um das Wir und nicht um das Ich. Und das ist für mich so ein Musterbeispiel, dass jemand mit einer Vision und einer sehr klaren Wertehaltung führt und diese auch dann wirklich durchhält bis zum Schluss. Also das erwähne ich deswegen, weil mich viel damit beschäftigt und das kann jeder auch nachhören, nachvollziehen und man hat es ja auch gesehen in den Resultaten. Und ganz ähnlich ist es schon mit den allerbesten Prozessen, weil viele Prozesse gehen ganz gut und kommen auch recht weit, aber dann gibt es manche Prozesse, die sind magisch. Da merkst du die Magie in diesem Prozess und dass hier wirklich etwas Magisches passiert ist und geschiftet ist. Und das sind die Prozesse, wo die Führung das tut, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich vollkommen hinter diesem Prozess steht, vollkommen überzeugt ist, dass das Richtige und Wichtige für die Organisation ist, nicht für sich selbst und sich dabei bereit ist, total zu verändern, also alles das zu verändern, was notwendig ist, damit das Größere, also das Kollektive tatsächlich in etwas shiften kann. Und sich selbst so wichtig nimmt, dass er sagt, dazu muss ich mich verändern, sonst geht's nicht. Und nicht so wichtig nimmt, dass es nicht das Ego ist, das im Vordergrund ist. Und damit kriegst du dann die Leute. Und dann passiert alles Weitere noch. Und es ist oft nicht nur einer, sondern dann oft Teams, die das können, die dann so zusammenwachsen, dass die Leute von außen sagen, wow, wenn die das tun, wenn die das können, dann können wir das auch. Wenn wir mal bei der persönlichen Ebene zu bleiben, bei der Ausstrahlung zu bleiben. Und die dann bereit sind, so ins Vertrauen zu gehen, dass sie ihre Leute so massiv in die Verantwortung bringen, dass die Leute gerne Verantwortung übernehmen, ins Risiko gehen. Das sind die magischen Prozesse. Und das spürst du dann in so Großgruppen. Das wäre das Gegenmodell zu der Großgruppe, die ich vorher genannt habe. Wo du in der Großgruppe merkst, dass bei den Menschen gerade jetzt was passiert ist. Das sieht man auch anders als vorher.
Wir sehen ja immer so Beispiele, wo Teams gescheitert sind oder Sportler gescheitert sind, wo es nicht geklappt hat. Da war man schnell irgendwie zu, siehst du, da hat das gefehlt oder da hat das nicht funktioniert, kommen könnte. Also ich glaube, wenn wir uns das im Sport, also mir kommt da spontan so das Beispiel von den deutschen Basketballern, die es halt geschafft haben, diesen außergewöhnlichen WM-Titel zu erzielen, obwohl die USA irgendwie oder obwohl andere Mannschaften, die vermeintlich da stärker sind, die besseren Voraussetzungen gehabt hätten. Und jetzt sage ich ja, warum wir gucken uns jetzt aus unserer Sicht natürlich die deutsche Nationalmannschaft an, aber eigentlich gucken ja ganz viele auf die Amerikaner dann in dem Fall, warum die es nicht geschafft haben, was hat da gefehlt? Ich habe jetzt nicht mit dir vorher abgestimmt, ob du das Beispiel analysiert hast, aber ich versuche halt ein Beispiel zu finden, wo es dazu geführt hat, dass das im Sport eine Überraschungs- oder diese Zusammenhalt, dieses Vertrauen, diese Klarheit, du hast vorhin auch von klarer Sprache gesprochen, dass die Verantwortlichen auch diese Verantwortung übertragen und auch auf jeden Einzelnen und auf jeden Einzelnen verlassen können. Also wo da so ein Beispiel ist, ne? Deswegen kam mir das gerade über die Nationalmannschaft, über die Basketballer. Vielleicht gibt es da, manche Formel-1-Teams sind wahrscheinlich auch ganz stark davon geprägt. Wir müssen mal noch mal ein bisschen suchen. Ich finde das sehr spannend, weil diese Arbeit, die Arbeit mit dem Körper, mit der Körperwahrnehmung, und du sagst ja, gibst ja fast schon mir den Tipp, Stefan, zeigt die Studien, zeigt die Ergebnisse, was es da so gibt, dass das eigentlich zu 95%, haben wir es ja schon, wir nutzen es nur nicht im Business-Kontext und wir müssten es viel mehr nutzen. Und ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter und dann drehen wir da mal die Schlussrunde. Aber ich sag dir, neben den Menschen, die zu 95% aus dem Bauch oder diese Körperwahrnehmung haben, haben Unternehmen auch dieses Unterbewusstsein. Auch Unternehmen als Organisation haben ein Unterbewusstsein. Und das gilt es halt wahrzunehmen. Das können dann wieder um die Verantwortlichen, aber das gilt halt wahrzunehmen. Wie stehst du dazu? Was ist da, du sagst schon nichts schon. Und
genau das Gleiche. Das Gleiche. Wir nennen es dann oft Muster oder Standard Operating Procedures. Und zwar nicht die hingeschrieben sind, sondern wie es tatsächlich ist.
Tatsächlich, ja.
Das ist der Autopilot der Organisation. Und dann hört man dann so in Stehsätzen, das haben wir immer schon so gemacht, das macht man so bei uns, so ist es bei uns. Das ist ja dann sogar noch das Bewusste, aber nicht so bewusst, dass man als Veränderung wahrnimmt oder Veränderungsnotwendigkeit wahrnimmt, sondern eher als Stabilisator. Der ist auch wichtig, der Stabilisator, weil sonst könnten wir gar nicht Zähne putzen in der Früh, also im übertragenen Sinn. Und die herauszufinden, nämlich die sowohl die Superfunktionalen, also die das tun, was sinnvoll ist, aber vor allem die Dysfunktionalen herauszufinden, was ist denn hier im Autopilot der Organisation los, was uns daran hindert, innovativ zu sein, den Kunden bestmöglich zu servicieren, die Produkte, Industriekonzerne rauszubringen am Ende des Tages. Und das herauszufinden, ist genau das Gleiche wie beim Zähneputzen zu erkennen, wie putze ich denn so schlecht die Zähne, dass ich hier ein Problem habe. Das ist das Thema. Und deswegen braucht es ein Stück an Analyse, nämlich vor allem diese Muster. Wie arbeiten denn Einkauf und Verkauf zusammen? Ein ewiges Thema. Und dann bleiben wir auf der obersten Ebene hängen. Na, übergibt es uns die Angebote nicht rechtzeitig, bla bla bla. Ja, oder die Materialspezifikation nicht rechtzeitig. Aber eigentlich geht es darunter um ganz was anderes. Nämlich, dass Misstrauen herrscht, dass die Prozesse vielleicht auch gar nicht klar sind, dass die unterschiedliche Ziele haben und daher gar nicht kooperieren können, wenn sie klug sind. Solche Themen. Und dann geht es um die Muster dieser Organisation. Ne? Genauso wie es bei uns um die Muster geht. Wenn wir Zähneputzen, wenn wir einen Tennisschlag machen, wie mache ich denn? Ich drehe die Hüfte zu sehr auf. Das Gleiche kannst du umlegen auf die Organisation. Aha, dieses Meeting, das ihr hier habt, ist gar nicht so offen, dass hier offen gesprochen werden kann, weil ihr vermeidet jeglichen Konflikt, weil die Harmonie euch stabilisiert und jetzt wollt ihr die Harmonie nicht gefährden. Aber eigentlich müsst ihr in die Konflikte gehen, sonst könnt ihr die Themen nicht lösen. Das wären so klassische Muster. Und es läuft alles an der Spitze zusammen, sternförmig, weil das Vertrauen so niedrig ist, es wird alles nach oben gespielt, dann wieder nach unten gespielt, anstatt dass die direkt unten miteinander reden, geht's immer mittelbar im Kreis herum, ne? Also um ein paar so bekannte Muster zu nennen.
Deswegen ist gut, dass du sagst, dass es nicht die prozessual beschriebenen und operativ gemeinten Muster sind. Die kann man ja noch analysieren und da gibt es ja genug Prozesse, Verbesserungsschritte, aber es gibt die, die halt nicht niedergeschrieben sind. Es sind die, die halt so stattfinden. Verhaltensweisen, Blockaden, Denkmuster, mit denen sich die Unternehmen oder mit denen wir uns halt noch intensiver beschäftigen bei Unternehmen.
Gib dir ein Beispiel noch. Dann arbeiten wir mit beispielsweise Bereichen, Divisionen, Abteilungen. Fragen wir nicht eben, was steht da drauf und das analysieren wir dann, sondern beispielsweise fragen wir, was triggert euch an denen? Welche Emotionen lösen die bei euch aus? Was fühlt ihr denn, wenn ihr an die denkt? Und wenn sie dann, wenn man sie ein bisschen hineingeführt hat, sagen sie es dann auch und dann kommt ja eigentlich, kotzt man es ziemlich an auf diese Partie, weil die ist immer so überheblich. Der Verkauf glaubt immer, sie sind die Größten, weil sie bringen ja das Geld. Ein Beispiel, Klassiker. Solange das nicht thematisiert ist, kann ich Prozesse machen, noch und nöcher, die werden nicht flutschen.
Er leuchtet jedem ein wahrscheinlich und alle denken sich, ja, ist bei uns auch so.
Genau, ja, wir lernen das ja da. Und nicht so, dass in meiner Firma das nicht auch gibt.
Ich sage ja bei sowas immer, es ist, wenn man diese Dellen, diese Schwachstellen kennt, also das eine ist das zu analysieren und das andere ist, wenn du sie dann kennst, dann kannst du auch damit arbeiten. Das heißt, du musst analysieren, du musst da einmal rangehen und dann ist es nur noch fahrlässig, wenn du sie nicht bearbeitest, aber du musst halt einmal, du musst halt erst einmal kennen und identifizieren und damit hast du schon sehr viel geschafft. Wenn du sie auch manchmal nur zur Sprache bringst, hilft es ja schon bei dem einen oder anderen in der eigenen Verhaltensweise. Ne?
Genau, und da jetzt, ich mache hier nochmal die Brücke zum Anfang, da ist nicht in das Überanalysieren zu gehen, 100.000 Datenpunkte zu sammeln, bis man drauf kommt, was das ist. Und das geht ja fast nur über das Gefühl, über die Intuition. Und dann bin ich sehr schnell meistens am Punkt. Das kann man ja sehr, sehr schnell spüren, wenn man dieses aktiviert. Und wir haben das alle.
Das können wir eigentlich noch fortsetzen. Und vielleicht machen wir das auch irgendwann mal. Ich würde jetzt noch einmal ganz kurz ein, zwei Sätze von dir rauskitzeln wollen. Wo geht denn das hin? Wo geht denn die Beratung, Organisationsentwicklung, Change-Szene hin, was passiert denn in den nächsten 4, 5 Jahren bis 20, 30, 31? Was ist so ein bisschen deine Prognose?
Es werden die gewinnen, die dieses Vertrauen ausstrahlen können. Als Berater, da bin ich 100%ig und das merke ich auch schon selber, schon länger. Wenn du Vertrauen ausstrahlst und Vertrauen sozusagen in die Organisationen spülst, spüren die das sofort und kriegen dadurch Sicherheit. Und das werden wir tun müssen, wir nennen das. Da wird wahrgenommen, dass jemand den Raum halten kann. Das müssen wir können. Wer das kann, ist massiv im Vorteil. Jetzt schon und in der Zukunft noch viel mehr.
Oder dann lass uns so gegen Ende des Podcasts noch einmal nach vorne schauen. Also wo entwickelt sich denn die Szene hin? Wo entwickeln sich denn die Anforderungen hin? Was ist denn in 5 Jahren der Stand der Dinge in unserem Bereich, in Unternehmensberatung und vor allen Dingen in den Change-Prozessen?
Also was jetzt schon sich abzeichnet und in 5 Jahren ist das ganz sicher durch aus meiner Sicht, ist, dass die Beraterinnen erfolgreich sein werden, die das Vertrauen in sich selber haben und es zum Kunden ausstrahlen können, damit so viel Sicherheit dort von Anfang an herstellen, dass sie, wir nennen das, den Raum halten können. Holding Space wird eine der ganz wichtigen neuen Kompetenzen sein und das sind auch neue Worte. Obwohl es die Guten immer schon konnten, wahrscheinlich unbewusster. Aber das sind ganz wenige, die das können. Und die werden erfolgreicher sein. Das andere ist ganz sicher, da sind wir auch schon am Weg, schnelle Wirkung zu erzielen, also schnelle Shifts zu schaffen mit dem Kunden gemeinsam, mit den Organisationen. Ich nenne das Real-Time-Change. There is no change unless it is Real-Time-Change. Also wenn jetzt, ich gebe immer als Beispiel, wenn jetzt in diesem Gespräch mit dir keine Inspiration entsteht, oder entstanden ist bei dir, wenn das deine Kunden merken, wenn bei den Hörern keine Inspiration entsteht, werden sie relativ schnell aufhören, das zu hören und uns nie mehr kontaktieren. Wenn Inspiration entsteht, dann passiert etwas. Und umgelegt auf Kunden heißt das, wenn in den Meetings oder in den Kontakten oder wo, was immer wir tun, nicht irgendein Spark entsteht, irgendein Impuls entsteht, irgendeine Inspiration entsteht, die dann zu Handlung führt beispielsweise oder zu neuem Denken oder zu einem neuen Gefühl, dann passiert nichts. Und es darf ja passieren, es passiert ja auch, aber dann wissen wir es auch. Aber hinzielen tun wir immer auf schnelle Wirkung. Die, die tatsächlich schnelle Wirkung können, in einer Welt, die schnelle Wirkung braucht und natürlich schnelle, tiefe Wirkung, die werden vorne sein. Da bin ich ganz sicher und die sind jetzt schon vorn. Aber das ist noch kein Thema, weil das würden die Leute so noch nicht beschreiben, aber das wird kommen, da bin ich relativ sicher. Und die Fähigkeit, große Systeme zu halten, mit all dem, was ich vorher gesagt habe, auch mit einem, große Systeme zu halten, ganze Strukturen und Prozesse halten zu können, so gestalten zu können, dass sie nicht trivialisieren, weil das greift dann zu kurz, sondern so viel Vertrauen herstellen lassen, so viel Sicherheit herstellen und so viel Impact herstellen, dass die Leute merken, aha, da verändert sich was, und das immer wieder an die Oberfläche bringen, das wird das sein. Und das sind die paar guten Politiker, die wir jetzt schon sehen in der Welt, die können das. Und das sind nicht die, die im Vordergrund sind im Moment, wie man merkt. Die können auch was, weil die gestalten, leider auf der falschen Seite. Aber das ist das, was wir schaffen müssen. Und das erzeugt dann Zuversicht, Vertrauen, Perspektiven für die Menschen und Gefolgschaft. Und das ist ja das, was wir brauchen. Wie ein guter Trainer, ne? Wir kennen die guten Trainer in der Welt.
So ist es. Jetzt wollen wir das Feld bei Politik mal einen Haken dran machen, Unternehmertum und Sport natürlich nochmal im Vordergrund behalten. Und ich habe ja gesagt, das könnte ich mir gut vorstellen, dass wir hier nochmal anknüpfen, dass wir das nochmal weiter vertiefen. Das war mir eine große Freude, diese Stunde mit dir zu verbringen und über Themen zu philosophieren, nachzudenken, die uns beschäftigen in unserer Arbeit und die mal weiter über den Tellerrand hinausgehen und für viele hoffentlich auch eine eben von dir genannte, angesprochene Inspiration sein sollen. Lieber Lothar, ganz, ganz herzlichen Dank dir. Ich weiß, wir sehen uns wieder.
Ich auch.
Und freue mich da, dass du heute dabei warst und kann alle, die hier das gehört haben, nur aufmuntern, nimm gerne mit Lothar und Train Consulting Kontakte auf die Kontaktdaten. Dann machen wir hier in den Shownotes nochmal. Und dann freue ich mich, wie gesagt, auf ein baldiges Wiedersehen. Ganz, ganz herzliche Grüße jetzt heute am späten Abend dann nach Wien. Da werden wir uns bestimmt sehen, weil da ist dann auch wieder einer der großen Kongresse.
So ist das.
Und da freue ich mich auch drauf. Also.
Vielen Dank, lieber Stefan. Es war mir große Freude. Tolle Fragen, tolles Gespräch. Gleiches auch für euch. Meldet euch beim Stefan und freue mich, wenn wir uns sehen.
Vielen Dank. Sehr schön. Lothar, mach's gut. Bis dann.
Ciao.